Wir hatten 2021 diese dramatische Katastrophe im Ahrtal. Wir hatten dann aber auch schon 2023/24 das Weihnachtshochwasser in Niedersachsen. Wir hatten in 2024 im Saarland ein Hochwasser. Wir hatten in Bayern schlimme Überschwemmungen. Das waren alles schon sogenannte Jahrhunderthochwasser in 4 Jahren.
Druck machen. Der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Ich begrüße Sie auch heute wieder ganz herzlich zu unserem Podcast Druck machen. Und diesmal ist das Thema Hochwasser. Wir haben ja Sommer in Deutschland und im Sommer treten öfters Hochwasser auf. Und vor 5 Jahren ist dieses katastrophale Hochwasser im Ahrtal aufgetreten. 180 Menschen sind bei dieser verheerenden Flutkatastrophe gestorben. Und 5 Jahre später fragen wir uns natürlich, kann so etwas wieder passieren? Wie hoch ist die Hochwassergefahr in Deutschland? Was können wir dagegen tun? Wir sagen Ihnen auch, was die Deutsche Umwelthilfe selber tut, also wie wir Informationen zu diesem Thema verbreiten. Und darüber, über dieses Thema möchte ich heute diskutieren mit unserer stellvertretenden Bereichsleitung Naturschutz und Hochwasserexpertin Sabrina Schulz. Sabrina, sag doch mal ein paar Worte einladend zu dir.
Ja, hallo Sascha. Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute eingeladen bin. Mein Name ist Sabrina Schulz und ich bin bei der Deutschen Umwelthilfe im Naturschutz insbesondere zuständig für das lebendige Flüsse-Team. Und habe dadurch nicht nur mit lebendigen Flüssen, sondern auch mit dem, was sie anrichten können, zu tun.
Ja, lebendige Flüsse ist ja auch ein Stichwort, auf das kommen wir sicher noch zurück, wie eben lebendige Flüsse auch helfen können, durch natürliche Maßnahmen die Hochwassergefahr zu bannen. Aber vielleicht mal zu Beginn, wie hoch ist denn eigentlich die Hochwassergefahr in Deutschland? Wie hoch ist denn das Risiko, dass so etwas, so eine fürchterliche Katastrophe wie im Ahrtal in den kommenden Jahren wieder passiert? Und vielleicht auch, was macht denn da der Klimawandel? Spielt der Klimawandel da auch eine Rolle? Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen durch das Thema durchführen, wie es mit der Hochwassergefahr bei uns im Land aussieht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland ja rein von der Siedlungsgeschichte her schon sehen, wir haben uns in den Flussniederungen niedergelassen. Wir haben große Flusssysteme wie den Rhein, die Donau, die Elbe. Und natürlich haben wir von unserer Siedlungsgeschichte her immer die Nähe zum Fluss gesucht. Flüsse sind ja auch eine tolle Infrastruktur. Wir haben da die saftigen Wiesen, wir haben da das Wasser, was wir zum Leben brauchen. Wir haben Transportwege. Das heißt, unsere Siedlungen liegen in den großen Niederungen und sind dadurch auch potenziell von Hochwasser betroffen. Und zu dieser Geschichte und dieser Landschaftsausstattung kommen jetzt 2 Dinge hinzu. Zum einen, durch die Klimakatastrophe ändert sich die Niederschlagsverteilung massiv. Wir haben eine Zunahme der Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen. Wenn wir jetzt gerade aus dem Fenster schauen, haben wir es in einigen Teilen Deutschlands ja eher mit Dürre zu tun. Die andere Seite der Medaille ist Starkregen, der manchmal in Regionen in einem längeren Zeitraum mit unglaublicher Massivität niedergeht und dann unsere Abflusssysteme in der Landschaft völlig überfordert. Die andere Seite ist, dass wir unsere Landschaft sehr stark verändert haben. Wir haben in der ganzen Landschaft die Flüsse auf Abfluss getrimmt, zu Wasserautobahnen ausgebaut. Und das sorgt dafür, dass genau jetzt diese Klimafolgen auf eine Landschaft treffen, die nicht mehr auf Wasserrückhalt, sondern auf Wasserabfluss ausgerichtet ist und in der Hochwasserwellen immer höher auflaufen.
Da würde ich dann mal gerne einhaken. Du hast jetzt 2 Faktoren erwähnt. Das eine ist der Klimawandel. Das andere ist, dass wir unsere Flüsse zu Wasserautobahnen ausgebaut haben. Also es sind jetzt keine natürlichen Flüsse mehr, auch keine naturnahen Flüsse, zumindest die meisten nicht. Aber lass uns mal mit dem Klimawandel anfangen. Du hast ja gerade auch gesagt, und das erleben wir ja auch alle, wir haben jetzt zurzeit einen sehr, sehr heißen Sommer. Also wir hatten Rekordhitze, kommen vielleicht auch noch ein paar sehr, sehr heiße Tage und wir haben Dürre. Wir haben viel zu wenig Regen. Das sieht man im Garten, das sieht man in den Wäldern, das sieht man an den Stadtbäumen. Das heißt, wir haben ja im Moment zu wenig Wasser. Und wie verträgt sich das mit diesem Thema Hochwassergefahr? Weil im Moment schaut es ja nicht so aus, als ob es Hochwasser gibt, wenn man zum Beispiel sich die Flüsse anschaut. Wir haben überall Niedrigwasser. Kannst du ein bisschen den Zusammenhang erläutern?
Ja, na klar. Wir haben da draußen eine Landschaft, das muss man sich vorstellen, wie ein Sieb. Wir haben selbst unter kleinen Wiesenstücken, unter Feldern und sogar im Wald Abflusssysteme eingerichtet. Wir haben ganz viele Flächen versiegelt. Wir haben überall eine Situation, in der Regen, der auf den Boden trifft, tendenziell viel stärker oberflächlich abläuft und nicht mehr in den Boden versickert oder in natürlichen Mooren, sumpfigen Niederungen, grünen Wiesen oder gesunden Wäldern versickern kann und dann das Grundwasser erreicht. Das hat genau diese beiden Effekte. Wenn wir längere Trockenphasen haben, dann fehlen uns genau diese Wasserspeicher in der Landschaft. Wir haben eben nicht mehr die Sümpfe, die Moore, die bei Trockenheit dann auch Wasser an die Flüsse abgeben und dadurch Niedrigwasser abmildern können. Und wenn das Hochwasser kommt, wenn der Starkregen in diese Landschaft trifft, dann fließt das Wasser oberflächlich ab, sammelt sich unglaublich schnell in den Flusstälern und die Hochwasserwellen in den großen Flüssen laufen heute messbar viel, viel schneller und höher ab als früher.
Also wir haben so ein bisschen das Problem, also wenn ich das jetzt zusammenfassen möchte, was du gesagt hast, dass dadurch, dass wir unsere Flüsse, unsere Moore, unsere Landschaft nicht mehr naturnah gestaltet haben, sondern verändert haben, dass das Wasser eben nicht mehr im natürlichen Kreislauf ist, dass wir manchmal zu wenig Wasser haben, manchmal zu viel Wasser haben, aber beides ist nicht gut. Also beides ist nicht gut für die Landwirtschaft und beides birgt Gefahren mit sich, wie eben zum Beispiel den Hochwasserschutz oder die Hochwassergefahr. Vielleicht da dann auch noch ein paar Sätze dazu. Du hattest ja gesagt, wir haben sehr viele Flüsse, Flussökosysteme, auch kleinere Flüsse, Bäche, kanalisiert. Die sind nicht mehr in einem naturnahen Zustand. Das bekannteste Beispiel ist ja der Rhein. Der Rhein wurde ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts von Tulla, von einem Fluss, der sich geschlängelt hat, das sieht man noch auf alten Landkarten, zu einem Kanal für die Schifffahrt umgewandelt. Und da ist natürlich sehr, sehr viel verloren gegangen. Also der Schifffahrt ist was gewonnen worden, aber der naturnahe Fluss ist nicht mehr da. Kannst du das Problem vielleicht noch ein bisschen beschreiben, vielleicht auch ein paar Sätze dazu? Was müsste jetzt passieren, um die Flüsse wieder resilienter zu machen, wieder naturnaher zu gestalten, dass wir diese Hochwasserausgleichsflächen haben?
Ja, wir haben natürlich durch die Begradigung einerseits aus damaliger Sicht einen großen Fortschritt erreicht. Wir haben landwirtschaftliche Flächen gewonnen, wir haben Flüsse schiffbar gemacht. Das sollten wir auch anerkennen. Da haben sich unsere Vorfahren an der Stelle noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass wir irgendwann im Klimawandel mehr Schwämme in der Landschaft.
Also Sie haben sich schon was gedacht, unsere Vorfahren, aber Sie haben eben nicht an alles gedacht.
Ja, so kann man sagen. Und heute haben wir aber eine Situation, in der wir uns eben gegen die Folgen der Klimakrise wappnen müssen, in der wir auch sehen, dass es auch schon ohne den Einfluss des Klimawandels negative Seiteneffekte hat, wenn wir alle Flüsse begradigen und Bäche in Betonrohre unter unsere Felder legen, anstatt sie oberflächlich durch die Landschaft meandrieren zu lassen. Und diese schlängelnden Wiesenbäche beispielsweise, das ist ja ein schönes Bild, was uns auch zeigt, wir können diese ganzen dramatischen Entwicklungen und diese ganzen negativen Effekte, über die wir gerade reden, auch zurückdrehen. Und wir haben davon eine ganze Menge. Wir haben nicht nur dann den Wasserrückhalt in der Landschaft mit einer Vorsorge vor Dürre und Hochwasser. Wir haben auch wieder ein Erlebnis in der Landschaft. In diesen kargen Feldern würden wieder grüne, blau glitzernde Bänder entstehen, in denen unsere Kinder auch am Wasser spielen können, ohne in einen grabenartig eingetieften Bach zu fallen, aus dem man gar nicht wieder rauskommt, weil die ganzen Ufer mit Steinen befestigt sind. Und genau das ist auch das, wofür wir bei der Deutschen Umwelthilfe stehen im Lebendige-Flüsse-Team. Wir kämpfen dafür, dass den Flüssen wieder mehr Raum gegeben wird, dass wir die natürlichen Auenlandschaften wieder an die Flüsse anbinden, dass auch kleine Bäche wieder Platz bekommen und dass wir dadurch diese vielen, vielen tollen Wirkungen erzielen von schönen Landschaften, Artenvielfalt, Wasserhaushalt wird repariert, aber selbst Hochwasser- und Dürrekatastrophen werden hier abgemildert.
Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder, wenn mal was passiert ist, also wenn es wirklich ein Hochwasser gab, auch mit großen Schäden, ob am Rhein, an der Elbe, an der Oder, dann hat man ja immer mal wieder darüber geredet. Man hat sich ja immer was vorgenommen, gute Vorsätze. Wir gestalten die Flüsse naturnäher, wir geben ihnen mehr Raum, wir erlauben es nicht mehr, direkt in der Flussaue zu bauen. Die Versicherungen haben dann auch gesagt, das versichern wir alles nicht mehr. Es ist aber nicht passiert. Jetzt haben wir ja auch gesehen, es sind nicht nur die großen Flüsse, sondern oft die Zuflüsse. Die A zum Beispiel ist ja ein sehr kleiner Fluss für alle, die schon mal da gewesen sind, der dann eben in den Rhein fließt. Und gerade in dieser kleinen A hat sich dann eben sehr, sehr viel aufgestaut. Und dieses Wasser, was dann schnell runterkam, hat dann eben auch die Dörfer und die Menschen und die Häuser mit sich gerissen. Jetzt interessieren sich natürlich ganz, ganz viele Menschen und da kriegen wir als Deutsche Umwelthilfe auch sehr oft Nachfragen, kann das denn bei uns auch passieren? Und was wir jetzt gemacht haben zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der Hochwassercheck. Also wir haben uns mal die Landkarte in ganz Deutschland angeschaut und einfach geschaut, wo besteht denn Hochwassergefahr und wo wären dann eben auch Menschen betroffen von diesem Hochwasser. Und dadurch kriegt man dann ein ganz gutes Bild, wo die Gefahr ist. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was kann man dagegen tun. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, dieser Hochwassercheck, wie haben wir das gemacht? Was ist da auch die wissenschaftliche Grundlage? Wo haben wir die Daten her? Wie sind da die Ergebnisse und was ist dabei rausgekommen?
Vielleicht erstmal zur Methodik. Wir haben einen Hochwasserrisikograd gebildet und der basiert auf zwei Datengrundlagen. Zum einen gibt es in Deutschland die Hochwasserrisikokarten, in denen die Hochwasserrisikoflächen ausgewiesen sind, die aufzeigen, wie groß die Fläche ist, die bei einem Hochwasser potenziell von einem großen Schaden betroffen wäre. Und es gibt Daten des Instituts für ökologische Raumforschung, wie viele Adressen in diesen Gebieten liegen.
Adressen heißt dann eben übersetzt Menschen, die dort wohnen.
Menschen, die dort wohnen und Menschen, die dort arbeiten. Das betrifft also sowohl Unternehmensadressen wie auch Wohnadressen. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit so ein Hochwasserereignis droht, sind es eben entweder Menschen, die im Schlaf überrascht werden oder aber auch Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz evakuiert werden müssen. Genau, wir haben diesen Hochwasserrisikograd gebildet. Im letzten Jahr haben wir uns angeschaut, wie das auf Bundesländerebene aussieht. Dann gab es den großen Wunsch, das auch nochmal regionaler zu betrachten. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Wir haben das runtergebrochen auf die Landkreisebene, sodass man jetzt bei uns nachschauen kann, wie sieht es denn in meinem Landkreis oder in meiner kreisfreien Stadt aus. Und das Bild zeigt zum einen, dass ein Viertel der Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland einem wirklich hohen Risiko ausgesetzt ist und dass es aber auch darüber hinaus bei einem mäßigen Risikograd doch eine fast flächendeckende bundesweite dunkle Färbung gibt in Deutschland, wo wir sehen, dass wir flächendeckend hier unsere Hausaufgaben noch machen müssen, dass wir einfach eine sehr hohe Anzahl an Adressen haben, die in diesen Risikogebieten liegt. Und was man auch deutlich sieht, ist, dass die Landkreise mit der höchsten Gefährdung in den Flussniederungen liegen. Das bedeutet aber auch, dass wir an der Stelle viele, viele Menschen haben, die angewiesen sind auf technischen Schutz und die dementsprechend auch dann gefährdet sind, wenn dieser technische Schutz einmal versagt. Wir haben ja eingangs davon gesprochen, dass wir in der Klimakrise mit sehr viel häufigeren und stärkeren Extremereignissen rechnen müssen. Das bedeutet also auch, dass dieser Bemessungsgrad für den technischen Schutz unserer Siedlungen, das sogenannte HQ-100, dieses 100-jährige Hochwasser, dass das Perspektiv...
Die gibt es ja inzwischen ganz, ganz häufig. Es ist ja überraschend, man liest ja alle paar Jahre, es ist ein 100-jähriges Hochwasser passiert. Dieser Begriff 100-jähriges Hochwasser, ist der überhaupt noch aktuell?
Man kann sich fragen, ob man mit einem 100-jährigen Hochwasser noch arbeiten sollte. Das ist ein Begriff, der ist schon insofern korrekt, weil der rückwirkend auf die Hochwasserereignisse schaut, sich die Statistiken anschaut. Aber wenn wir alleine in die 2020er Jahre zurückblicken, wir hatten 2021 diese dramatische Katastrophe im Ahrtal. Wir hatten dann aber auch schon 23, 24 das Weihnachtshochwasser in Niedersachsen. Wir hatten in 24 im Saarland ein Hochwasser. Wir hatten in Bayern schlimme Überschwemmungen. Das waren alles schon sogenannte Jahrhunderthochwasser in 4 Jahren. Also das ist nichts mehr mit alle 100 Jahre.
Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass man bei der Definition der Jahrhunderthochwässer ja immer zurückblickt. Was war der Durchschnitt in den letzten 100 Jahren? Aber der Durchschnitt in den nächsten 100 Jahren ist ja vielleicht ein ganz anderer, dass man also sagen kann, wegen des Klimawandels, wegen der mehr auftretenden extremen Wetterereignisse hat man vielleicht jetzt alle 10 Jahre das, was man früher alle 100 Jahre hatte. Und das sollte man sich vielleicht von diesem Begriff verabschieden, weil das ja die Menschen auch in Sicherheit wiegt, dass sie sich sagen, naja, wenn das alle 100 Jahre passiert, bin ich vielleicht nicht mehr da. Wenn man weiß, alle 10 Jahre kann so etwas passieren, dann wappnet man sich. Ich würde vielleicht, weil du ja jetzt beschrieben hast, wie wir diesen Hochwasserindex, diesen Hochwassercheck gemacht haben, aus was für einer Datengrundlage, das ist ja sehr abstrakt. Wir haben ja uns angeschaut, 400 Landkreise und kreisfreie Städte sind es so ungefähr in Deutschland. Wo sind denn so die Hotspots? Also wo ist es denn so, dass die Hochwasserwahrscheinlichkeit am größten ist? Kannst du vielleicht ein, zwei oder drei Beispiele nennen, Regionen, wo man besonders aufpassen muss, wo man vielleicht auch jetzt was tun muss, um die nächste Katastrophe zu vermeiden?
Ja, wir sehen in unserer Karte mit der Übersicht über alle Landkreise, dass natürlich die größten Gefahren in den großen Flussniederungen liegen. Das heißt, wir haben Landkreise entlang des Rheins. Wir haben aber auch Kreise an der Elbe und vor allen Dingen auch an der Donau, die hier besonders gefährdet sind. Das sind genau die Stellen im Landschaftssystem, die am wenigsten Chancen haben, sich zu schützen, weil sie eben nicht einfach die Deiche in Zukunft auf 200- oder 300-jährige Hochwässer erhöhen können. Da kommen die technischen Lösungen einfach an ihre Grenzen. Sondern diese Kreise sind darauf angewiesen, dass wir schon dort, wo Hochwasser entsteht, also genau in den Teilen, die selber nicht ganz so krass gefährdet sind, in denen aber auch schon an einigen Stellen unser Hochwassercheck zeigt, dass auch da eine mäßige Gefährdung und damit ein Handlungsbedarf besteht, dass die mehr tun, damit Wasser dezentral in der Landschaft gehalten wird und gar nicht so schnell in der Rheinebene oder in den Niederungen an Donau und Elbe zusammenlaufen.
Was müsste man denn, um jetzt den Gemeinden, die vor dieser Herausforderung stehen, an die Hand geben? Also was müsste die Politik denn tun? Wir haben ja jetzt im Bundestag oder in der Bundesregierung ja seit mehreren Jahren die Diskussion, braucht es ein Hochwasserschutzgesetz? Die letzte Regierung, die Ampelregierung, die ist kollabiert, bevor es dazu kam. Dieses Hochwasserschutzgesetz ist immer noch nicht verabschiedet. Was müsste denn da drin stehen? Was bräuchte es vielleicht auch an Förderungen? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gemeinde sagt, ich möchte meinen Deich zurückverlegen, damit es Retentionsflächen gibt, also Flächen, wo sich das Wasser ausbreiten kann, da muss man ja Bagger anfahren lassen, das kostet ja Geld. Also wo sollen diese Investitionsmittel denn herkommen? Und kannst du vielleicht mal so kurz skizzieren, wenn die Politik jetzt sagt, wir müssen vorsorgenden Hochwasserschutz machen, technischen Hochwasserschutz, natürlichen Hochwasserschutz, was müsste denn da passieren im Bereich der Gesetzgebung und was für Förderinstrumente bräuchten wir auch?
Man muss vielleicht erstmal anerkennen, dass sich gerade durch die Katastrophen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, auch schon ein bisschen was bewegt hat. Wir haben inzwischen ein Klimaanpassungsgesetz, das Länder verpflichtet zu entsiegeln. Wir haben auch Förderinstrumente, die die Klimaanpassung von Kommunen unterstützen. Es ist aber so, dass wenn ich dem Fluss außerhalb des Ortes mehr Raum geben will, damit er dort, wo ich die Siedlung mit einem Deich schütze, nicht mehr so stark auf den Deich drückt, sondern das Hochwasser sich dahin ausbreitet, wo es keinen Schaden anrichten kann, dann muss ich natürlich dort auch an die Flächen kommen.
Und die Flächen, die gehören ja immer jemandem. Das heißt, die geben zum Beispiel Landwirte oder wer auch immer diese Fläche besitzt, jetzt nicht gerne ab. Wie geht man denn da vor?
Ja, ganz genau. Also es gibt die Möglichkeit, Vorkaufsrechte einzurichten. Teilweise gibt es das in den Landesgesetzgebungen auch schon. Das muss stärker genutzt werden. Wir haben in Deutschland auch Planungsverfahren, Flurneuordnungsverfahren, das sind komplizierte Verfahren, die aber dafür Sorge tragen, dass diese vielen kleinen Eigentumsflächen, wo einfach unglaublich viele Leute mitzureden haben, was hier am Fluss passiert oder de facto heute meistens, was hier nicht passieren soll. und die eine solche Flächenkulisse ordnen, damit größere Deichrückverlegungen, größere Projekte, die dem Fluss mehr Raum geben, möglich werden. Solche Verfahren müssen in Deutschland konsequenter angewendet werden. Und das Beispiel der Vorkaufsrechte, das also dann, wenn jemand freiwillig ein Stück Land am Fluss verkaufen möchte, das Land oder die Kommune die Möglichkeit hat, hier zu rufen und dann auch als Erste zum Zuge kommen kann, um diese Fläche zu erwerben. So etwas müsste bundesweit in dieses Hochwassergesetz, auf das wir alle warten, hineingeschrieben werden.
Aber jetzt nehmen wir doch mal das Beispiel vom Ahrtal vor 5 Jahren. Also der Schock saß ja wahnsinnig tief. Wir haben alle diese Bilder gesehen. Danach haben alle gesagt, um Gottes Willen, das darf nie wieder passieren. Auf der anderen Seite sind ja Politiker ins Ahrtal gefahren und haben gesagt und haben versprochen damals, das war ja auch Bundestagswahlkampf, das bauen wir jetzt alles wieder so auf, wie es war, nur schöner. Ist es denn der richtige Weg? Hat man denn da die Konsequenzen gezogen? Hat man gesagt, wir ziehen jetzt die Schlussfolgerungen, wir passen jetzt auch ein bisschen unsere Siedlungen, unsere Infrastruktur an den Fluss an? Kannst du vielleicht mal die Geschichte des Ahrtals so ein bisschen skizzieren?
Ich glaube, beim Ahrtal muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein schwieriges Beispiel, weil wir es hier mit einem Trichtertal zu tun haben. Da haben die Siedlungen ganz, ganz wenig Möglichkeit, außerhalb der sehr schmalen Aue die Siedlungen zu entwickeln. Das heißt, da gab es einen großen Druck auf diese wenigen verfügbaren Flächen. Das hat sicherlich mit dazu geführt, dass, was wir auch kritisieren, hier sogar bis zu den niederen Auenterrassen, wo man auch sehen konnte, dass der Fluss sich hier sein natürliches Bett wieder zurückgeholt hat, trotzdem wieder aufgebaut wurde. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch Beispiele haben in Deutschland, zum Beispiel von der Elbe, wo viel, viel mehr Platz ist, wo Neubaugebiete nur 10 Jahre nach dem Baubeginn, da waren noch nicht mal alle Häuser fertig, von einem Hochwasser ereilt wurden und wo man diese Neubaugebiete dann mit sehr, sehr hohen Kosten verlegt hat. Das sind natürlich Beispiele, wo wir von Beginn an Wert darauf legen, dass hier keine Bebauung in den Auen mehr stattfindet. Und es gibt auch sehr gute Beispiele, zum Beispiel aus Bayern, wo es Bereiche gab, wo sich einfach die Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes gegenüber dem Wert der Siedlung, die dort geschützt werden soll, nicht rechnet, wo das angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeiten von Extremwettern schwierig ist, das noch zu rechtfertigen, wie viel Geld hier in eine neue Deichanlage fließen soll. Und wo man dann den Menschen angeboten hat, freiwillig nach und nach umzusiedeln. Also wenn jemand eh vorhat, sein Häuschen zu verkaufen, dann kann der von einem solchen Programm ja Nutzen ziehen. Und so gelingt es dann auch, die hochwassergefährdeten Auenbereiche an besonders gefährdeten Stellen nach und nach freizuziehen. Es ist auf jeden Fall besser, die Menschen in die sichereren Bereiche zu verlagern, als, was immer noch passiert, zusätzliche Gebäude in die Auen zu setzen.
Also sicher ist dadurch, dass der Mensch sich an manchen Stellen auch zurückzieht und sagt, hier geben wir der Natur wieder mehr Raum, hier geben wir dem Wasser wieder mehr Raum. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist nicht überall möglich. Also dort, wo zum Beispiel große Städte sind, Großstadt wie Köln, da gab es ja auch schon Hochwasser, man kann jetzt Köln nicht zurückbauen. Kann man vielleicht schon, aber will man vielleicht nicht. Im Ahrtal, enges Tal, Trichtertal, hast du gesagt, ganz, ganz eng an dem Fluss ist dort gebaut worden. Und aus der einen Seite haben wir bei der Entwicklung der Infrastruktur Fehler gemacht, aber die Landschaft speichert das Wasser auch nicht mehr so, wie sie es gespeichert hätte. Und das würde mich noch zu einem anderen Punkt führen. Du hast ja jetzt gesagt, es gibt ganz, ganz viele bauliche Dinge, die man anders machen kann. Die andere Frage ist aber die, was kann die Natur machen? Wir haben ja im Moment in Europa eine ganz große Diskussion darüber, wo können wir Natur auch wieder zurückgewinnen? Wo können wir renaturieren? Wir haben ja sehr, sehr viel Natur verloren und es gibt jetzt ja von EU-Ebene eine neue Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die Wiederherstellungsverordnung. Und da geht es ja darum, natürliche Ökosysteme wieder herzustellen, auch zum Schutz für das Klima, damit sie Kohlenstoff speichern, eben auch um solche Ökosystemleistungen zu erbringen wie den Hochwasserschutz. Vielleicht kannst du zu diesen Möglichkeiten, die wir in der Renaturierung haben in Deutschland, vielleicht auch noch ein bisschen was sagen. Was sind denn die Dinge, die da am dringlichsten wären in den kommenden Jahren?
Ja, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Landschaft heute funktioniert wie ein Sieb, dann ist für den Umbau mit naturbasierten Maßnahmen, mit Renaturierung leitgebend, diese Landschaft wieder zu einem Schwamm zu verwandeln. Also, was meint das? Ich glaube, manche von Ihnen kennen wahrscheinlich Schwammstädte. Die Idee, dass man Regenwasser in der Stadt zurückhält an Starkregentagen, um dann später im Sommer bei Trockenheit die Bäume damit zu bewässern oder Wasser auch auf Gründächern zu sammeln. Das ist in den Städten sehr wichtig. In der Landschaft funktioniert so etwas durch Moore, durch Wiesen, durch kurvige Bäche, die nicht in einem Betonrohr ganz schnell ins Tal laufen, sondern in dieser Wiese dann auch den Boden sättigen mit Wasser, wo einfach jeder Regentropfen, der auf die Erde kommt, mit dem Gedanken betrachtet wird, ihn in den Boden, in die Natur, in die Vegetation zu leiten und nicht oberflächlich über Asphalt in den Gully oder über ausgebaute Gräben, Drainagerohre und begradigte Bäche und Flüsse Richtung Meer.
Hi, ich bin Laura vom Kampagnenteam der Deutschen Umwelthilfe. Klimaschutz ist für mich kein Nischenthema. Es ist die Basis für unser tägliches Leben. Es entscheidet darüber, wie wir morgen leben und vor allen Dingen, wie andere die Möglichkeit haben, morgen zu leben. Deshalb teilen Sie unseren Podcast mit allen Menschen und erzählen Sie, was Sie an der Arbeit der DOH besonders schätzen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Wer das übrigens mal in der Stadt, also für die, die in der Stadt leben, gesehen hat, wenn es stark regnet, das Wasser staut sich ja nie auf der Wiese, weil da versickert es ganz langsam, sondern auf der Straße, da rauscht es dann Richtung Gully und reißt dann alle möglichen Sachen mit sich. Also man sieht es da ganz, ganz klar in Städten, also wo sind die Flächen, wo das Wasser versickert, gespeichert wird dann natürlich, dann haben dann später auch die Stadtbäume etwas davon und wo rauscht es eben hier runter und wenn sehr viel Wasser ist, dann eben richtet es unter Umständen auch mal Schäden an, ein Auto wird mal weggeschwemmt und landet dann in der Kanalisation, die dann oft überläuft und diese Kapazitäten überhaupt nicht bewältigen kann und insofern, ich fand es jetzt auch gut, dass du nochmal gesagt hast, Renaturierung, wenn man so dieses Konzept sich vor Augen führt, da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwo weit draußen in der Natur zum Beispiel ein Moor zu renaturieren, das ist natürlich von ganz, ganz hohem Wert, auch für den Klimaschutz, weil da ja CO2 gespeichert wird, sondern Renaturierung auch in unseren Städten, die Stadtnatur. Wir brauchen wieder mehr Stadtnatur.
Ja, wir brauchen wieder mehr Stadtnatur, wir brauchen in der Landschaft mehr Natur. Und wenn Sie durch unsere Landschaft fahren, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie das an zwei Stellen ganz besonders gut sehen, warum das System heute nicht funktioniert. Wenn es stark regnet, achten Sie mal drauf, welche Farbe der Bach oder der Fluss bei Ihnen vor der Haustür hat. In der Regel läuft da eine braune Brühe an Ihnen vorbei. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Fluss bis zum Uferrand beackert wird und dass ganz viel Kleinfeinstmaterial in diesen Fluss eingetragen wird bei Regen. Das heißt, Sie haben kein breites Band aus Wiesen und Auwäldern, was diese Schwebstoffe zurückhält, sondern sie haben bei Starkregen sofort den Boden der umliegenden Felder im Fluss.
Und der geht dadurch natürlich auch verloren. Und das wissen wir auch, Bodenverlust ist eines der ganz großen Probleme der Landwirtschaft in Deutschland, übrigens auch der Ernährungssicherheit in Deutschland, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft denkt. Also das ist jetzt auch ein Problem, was man durch Renaturierung adressieren könnte.
Das stimmt ganz genau. Und wir wissen aus der Arbeit des Naturschutzbereichs an anderer Stelle ja auch, dass mit dem Boden vom Acker leider auch Dünger und Pestizide in die Gewässer eingetragen werden. Und genau an der Stelle könnte man sagen, beginnt dann auch der Meeresschutz, weil wir natürlich die Todeszonen in der Ostsee nur deshalb haben, weil so viel Dünger über die Flüsse in das Meer eingetragen wird.
Todeszone heißt, es ist kein Sauerstoff mehr da, also Fische und andere Lebewesen sterben, weil einfach durch den Nährstoffeintrag der Sauerstoff aufgebraucht wird.
Da können wir an den Flüssen ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wenn Sie jetzt bei Niedrigwasser durch die Landschaft fahren, dann sehen Sie auch, wo man da ansetzen muss. Dann haben nämlich unsere Flüsse so kleine, hässliche, graue Krägen, weil erst bei Niedrigwasser wir in der Regel sehen, dass die Ufer ganz oft noch mit Wasserbausteinen befestigt sind. Das heißt, wenn der Wasserstand normal ist, dann sehen Sie ein schön grün bewachsenes Ufer, einen Fluss, der vielleicht auch eine Kurve macht. Und dann denkt man im ersten Moment, aus dem Zugfenster schauend, ach, das sieht doch hier ganz schick aus. Wenn Sie jetzt mal drauf achten, sehen Sie, dass unter diesem eigentlich ganz netten Bild ein Steinkorsett liegt, in dem der Fluss sich nicht mehr zur Seite bewegt, sondern nach unten. Und dieses nach unten Eingraben, weil wir ihn so festgelegt haben, das bedeutet, dass der Grundwasserspiegel künstlich durch das Tieferlegen der Flüsse, durch ihre eigene Strömung, noch weiter abgesenkt wird. Das ist eine Bewegung, wo wir inzwischen sogar die Landwirtschaft auf unserer Seite haben, das wieder rückgängig zu machen.
Und jetzt kommen wir zum Schluss dieses Podcasts tatsächlich nochmal zu dem Stichwort lebendige Flüsse, das du ganz zu Beginn genannt hast. Die Deutsche Umwelthilfe arbeitet ja seit über 30 Jahren zu lebendigen Flüssen. Und wie muss man sich das vorstellen? Was macht die Deutsche Umwelthilfe, um alle diese Themen zu adressieren?
Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen an diesem Thema. Und ich glaube, das ist auch genau das, was es braucht. Unser Hochwassercheck zeigt, dass wir die Dinge in die Öffentlichkeit tragen, dass wir aufzeigen, wo etwas falsch läuft, wo Handlungsbedarf besteht, dass wir Druck machen. Was wir aber auch machen, wir haben ein Projektbüro, von dem aus wir Umsetzungsprojekte umsetzen.
Das ist in Erfurt, in Thüringen, weil gerade dort natürlich im Osten Deutschlands ganz besonders hoher Handlungsbedarf ist und auch große Chancen liegen, noch Flüsse zu renaturieren.
Ganz genau. Und an der Stelle ist es so, dass wir dann auch ins Gespräch kommen mit Menschen, dass wir verstehen, wie Behörden arbeiten, wie Gewässer in Deutschland gepflegt und unterhalten werden, wie inzwischen viele Landwirtschaftsbetriebe auf das Thema Wasser schauen. Und ganz ehrlich, in der Situation, in der wir gerade sind, in der es ganz, ganz viel Gegenwind gibt für Klima- und Naturschutz, ist es manchmal auch ein Quell der Energie, dass wir auf dieser lokalen Ebene einfach weiter vorankommen, dass wir dort Verbündete haben, die wir auf anderen politischen Ebenen vielleicht nicht so leicht an unserer Seite wissen, die aber sehen, wir müssen was tun, die Hand in Hand mit uns arbeiten und wo wir kleine Bäche renaturieren, wo wir Auen wieder an den Fluss anbinden, wo wir mit Landwirtinnen und Landwirten gemeinsam dann auch Bewirtschaftungskonzepte für solche nassen, renaturierten Auen entwickeln und in die Landschaft bringen.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben beides immer macht und im Blick hat, dass man natürlich die großen Räder in der großen Politik drehen muss. Also wir setzen uns ein für ein wirkungsvolles Hochwasserschutzgesetz. Wir setzen uns dafür ein, dass wir auf Bundesebene mehr Mittel haben für die Renaturierung, dass die EU-Renaturierungsverordnung umgesetzt wird, der Moorschutz vorankommt. Aber wir zeigen eben auch zusammen mit anderen, wie es praktisch geht. Also nicht nur wir, die Deutsche Umwelthilfe, sondern auch ganz, ganz viele andere Naturschutzverbände, die eben praktische Naturschutzprojekte durchführen, dann auch mit den Menschen vor Ort, mit den Gemeinden, mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft. Und das sind immer diese beiden Dinge. Man muss natürlich den politischen Rahmen richtig setzen. Man muss dafür sorgen, dass die Gelder in die richtige Richtung fließen, eben nicht in graue Infrastruktur, sondern immer mehr in grüne Infrastruktur, in blaue Infrastruktur, also beispielsweise lebendige Flüsse. Aber wir müssen natürlich auch praktisch anpacken und zeigen, wie es geht. Und das ist das, wofür wir uns als Deutsche Umwelthilfe einsetzen, wie gesagt, in diesem Programm Lebendige Flüsse seit 30 Jahren. Heute haben wir ein bisschen was über diese Facette des Hochwasserschutzes erzählt, den Hochwassercheck 2026, der gerade rausgekommen ist. Wir setzen uns auch für Renaturierungsprojekte ein, wir setzen uns für tolle Arten ein, wie zum Beispiel den Fischotter. Der Fischotter ist unser Symboltier, das Symboltier der lebendigen Flüsse. Und ich sag's mal so, wo der Fischotter sich wohlfühlt, ist der Fluss noch in Ordnung, ist die Welt noch so ein bisschen in Ordnung. Und das zeigt so ein bisschen die Spannbreite dessen, was wir tun. Und ich hoffe jetzt wirklich, das war jetzt auch interessant für Sie und Sie haben ein bisschen was auch mitbekommen von dem, was uns bewegt, warum wir uns für lebendige Flüsse einsetzen und für einen natürlichen Hochwasserschutz. Und um das Motto dieses Podcasts jetzt nochmal aufzugreifen, da machen wir dann auch Druck, dass endlich was passiert und Sie helfen uns natürlich, indem Sie uns unterstützen, dabei Druck zu machen. Und deswegen schauen Sie doch bitte auch in die Shownotes des Podcasts. podcast@duh.de ist die E-Mail-Adresse für Feedback und Rückfragen. Und ansonsten sehen Sie ja, was wir alles machen auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, bitte tun Sie das auch. Ich bedanke mich damit ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich interessiert haben für dieses Thema. Bitte bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen und ich bedanke mich bei meiner Kollegin Sabrina Schulz für das gute Gespräch.
Danke, Sascha.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.